Der FC Energie Cottbus macht uns glücklich in diesen Tagen, das muss man wirklich sagen. Zwei Heimspiele, zwei Siege, zwei wirklich total enge Spiele und zwei Spiele, die, glaube ich, an Dramatik alles geboten haben, was man von so Fußballspielern erwartet. Insbesondere, wenn man in der dritten Liga spielt und zwei solche Spiele gewinnen kann, dann ist man natürlich glücklich. Wir wollen darüber reden mit TG, kennt viele Energiefans unter TG. Und mit Ulf von EnergieFM. Freue mich, dass ihr beide mit dabei seid. Wir nennen das jetzt hier mal Sandoer Dreieck, weil wir drei Leute sind. Wir kommen später nochmal darauf zurück, auf diesen Namen und auf andere Vorschläge. Aber wir wollen euch nicht langweilen. Wir wollen sofort ins Thema einsteigen, weil ich glaube auch, das, was wir alle noch von Samstag in uns haben, das muss ganz schnell raus. Darüber muss man ganz schnell sprechen. Männer, erzählt doch mal, habt ihr das sacken lassen oder guckt ihr euch genauso wie ich immer noch stündlich Mitschnitte vom Samstag an?
Also ich habe ganz viele Vlogs bei YouTube geguckt. Also waren ja, glaube ich, diese Woche wahnsinnig viele Leute im Stadion, die das mitgeschnitten haben und die Stimmung und alle irgendwie begeistert waren. Aber Einschätzung des Spiels und Emotionen würde ich euch mal den Vortritt lassen.
Sehr clever.
Das wird kurz bei mir, deswegen.
Es wird kurz?
Oh. Ja, tatsächlich.
Oh. Okay. Ulf, sag du mal.
Ja klar, nach so einem Last-Minute-Nachspielzeit-Sieg ziehst du dir alles rein als Fußballfan, was du findest irgendwo im Internet heutzutage. Das ist ja nun relativ einfach durch irgendwelche Blogger, die da unterwegs sind oder MDR oder auch der Magenta-Zusammenschnitt. Das ziehst du dir natürlich alles rein. Also das ist ja was Besseres kann dir als Fußballfan, wenn du die richtigen Trikotfarben hast, natürlich nicht passieren, ja.
Ja. Aber warum ist das bei euch so
natürlich ein bisschen anders, ja.
Warum seid ihr so abgeklärt? Was ist denn da los? Also mich hat das total angefasst. Ich bin immer, ja wirklich, das muss ich wirklich sagen. Weil dieses Fußballspiel gegen den MSV Duisburg hatte ja so Vorzeichen. Und die Vorzeichen waren, also für meine Wahrnehmung, waren eben keine so guten. Ne, weil du hattest halt zwei Innenverteidiger, die nicht dabei waren. Und du hattest halt vorher ja auch das Gefühl, es ist nicht so, so einfach, gegen so eine Mannschaft zu gewinnen. Der MSV Duisburg, die spielen so eine überragende Saison, die sind vielleicht gar nicht zu schlagen, so einfach. Und dann ist das so eine erste Halbzeit, wo ich sage, das ist, also ihr könnt mich gerne korrigieren, aber es ist seit Jahren das Beste für mich gewesen, was ich gesehen habe, die 45 Minuten in dieser ersten Halbzeit. Das war so reif, das war so abgeklärt, da hast du wirklich gedacht, da spielt eine Spitzenmannschaft gegen einen Aufsteiger. Also so habe ich das empfunden.
Ja, ich habe ja gesagt, Pele kann Spitzenspiele. Und genau das hat er wahrscheinlich auch rübergebracht in der ganzen Vorbereitung. Was ich sagen wollte mit dem kurzen Fazit ist eben genau der Punkt, weil es sind halt 45 Minuten gewesen und nicht 90. Und Duisburg hat gerade in der Schlussphase, also über große Teile der zweiten Halbzeit und natürlich so richtig in der Schlussphase nachgewiesen, warum sie dort oben stehen. Die haben relativ einfache Mittel zwar benutzt, aber erfolgreich gewesen, ja. Langer Ball, zweiter Ball holen, angreifen. Es ist aber trotzdem so, dass ich sage, also dieses ganze Spiel spitzt sich zu auf diesen einen Punkt, auf dieses 3:2 in der 95. Minute. Und wenn du als Fan sowas erlebst und sowas siehst und die Emotionen mit dir durchgehen und du völlig frei drehst, dann ist einfach alles andere, was vorher passiert ist, völlig egal. Und das war einfach der Punkt, warum ich sage, mein Fazit ist relativ kurz, weil man einfach sagt, okay, ja, man kann das 3:0 machen und es gibt Spiele, die gewinnt man 5:0 und das ist auch alles schön. Aber dieser eine Moment im Stadion mit einem Siegtreffer in der Nachspielzeit in so einem verrückten Spiel, das wischt alles weg, was vorher war.
Ich habe den Spielbericht da gemacht für uns und ich habe das episch genannt. Ein episches Finale.
Ja.
Was für mich? Was
nein,
für mich?
Das sind ja, ich meine, du gehst ja irgendwie, keine Ahnung, 4 Jahre lang hintereinander zu 17 Heimspielen. Diese Momente, also wir haben die ja tatsächlich relativ oft gehabt. Jetzt so in den letzten 3 Jahren oder sowas. Es sind trotzdem Momente, wo man sagt, deswegen geht man zum Fußball. Deswegen gehen wahrscheinlich auch die Leute zum Fußball, weil das ist nicht planbar. Man weiß nicht, dass sowas passiert und man weiß nicht, wann man so einen emotionalen Moment das nächste Mal in dem Stadion hat. So episch.
Ich glaube, der letzte Punkt, den wir so erlebt haben, wo du dich drei Reihen weiter tiefer findest auf dem Stehplatzblock, weil du da alles runterstürzt und die Emotionen rauskommen, Adrenalin, das war gegen Lok Leipzig, das wissen wir alle, dass dann völliges Stadion alles kollabiert ist, und genauso war das ja am Sonnabend genauso. Also machen wir uns nichts vor, wir waren alle dort. 90. Ulf. Minute, das war wie so ein Genickschlag. Da stehst du im Block, schüttelst den Kopf und weißt eigentlich gar nicht, was passiert dir denn gerade. Vielleicht sogar noch mit der Angst, oh Gott, jetzt verlierst du das Ding vielleicht sogar noch. Wissen wir alle, aber das sind ja diese Achterbahn-Emotionen beim Fußball. Und dann hast du diesen einen Angriff, wo ich dann auch sage, ich habe das auch später erst in der Wiederholung erstmal gesehen, dass ja Cigerci das Ding fast vorm eigenen Strafraum selber erstmal einleitet. Dann rechts über Thiele, rüber auf Dommel, Borge legt auch nochmal ab. Und Tolli, müssen wir nicht drüber reden, dieses Traumtor. Also wie man da noch, er hat ja 90 Minuten durchgespielt. Der wurde ständig beackert, das hat er auch selber gesagt. Und dort noch diese Ruhe im Kopf zu behalten, zu sehen, wo steht der Torhüter, das war ja ein ganz entscheidender Punkt. Und dort diesen Ball mit dieser Technik, dort noch über diesen Torhüter rüber zu ziehen und rein. Und der, klar, da brechen alle Dämme. Ich habe mich auch mit Leuten da umarmt, die kannte ich gar nicht. Aber das kennen alle Fußballfans. Du klatschst mit Leuten ab, die kennst du nicht, du umarmst dich mit Leuten, du kriegst eine Bierdusche ab. Das ist nun mal Fußballstadion. Aber dafür gehen wir alle hin, ja.
Ulf stand 5 Reihen unter mir. Beim 3-2 haben wir uns in der Mitte getroffen dann. Ja, also, Also war schon geil, ja. Ja, im Stadion habe ich ja sozusagen, also das ist ja wirklich, du siehst ja im Fernsehen, also wirklich wie Tolli einfach ja wirklich überlegt, dieses Ding dort reinlupft, ja, oder schlänzt, wie auch immer man das nennt. Das kriegt man ja im Stadion gar nicht mit. Ich habe auch im Stadion gar nicht gesehen, ob der Ball überhaupt drin ist. Hab gedacht, ja, offenbar schon. Jubeln alle. Ist ja von der Nordwand aus doch ein Stückchen weit, ne? Und ja, aber wie gesagt, im Nachgang guckt man sich das an und dann sagt man irgendwie, das ist schon abgezockt, ja. Also so viel Nerven zu haben.
Das muss man wirklich sagen. Das hat er gewollt. Das war kein Zufall. Ja, er hat das genau so gewollt. Der hat gesehen, der steht zu weit vorne. Und er hat das innerhalb von, ich weiß nicht, wie viel Millisekunden hat der von Kopf auf Fuß und hat das genau so gewollt. Und das ist eine besondere Qualität, das muss man wirklich sagen. In der dritten Liga.
Er hat, glaube ich, danach noch ein Interview gehabt bei, ich glaube, Magenta oder wer das war, glaube ich auch. Er meinte zu dieser Szene, wie du ja auch sagst, das sind 10. Sekunden, wo du da entscheiden musst. Er meinte auch, Domme schießt nicht, Borge nicht, ich hatte den Ball, ich schieße. Das sind ja 10. Sekunden, wo dir das durch den Kopf rattert. Du bist ja auch fertig vom Spiel. Mental dieser Druck. Du bist 2-0 vorne, hast das Ding eigentlich im Sack, kriegst in der 90. den Ausgleich. Dieser ganze Mix im Kopf bei ihm. Und da ist er so ganz klar geblieben. Also, wie würde Pele Wollitz sagen? Chapeau, ja. Oder top. Ja. Nein, Wahnsinn. In der Zeit noch diese Ruhe zu haben und dort wirklich das Ding rüberzuziehen.
Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass 33,33 Timmy Thiele gehören. Da habe ich mich sehr gefreut, dass er auch an diesem Tor nochmal einen Anteil hatte. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte es körperlich konnte ich es spüren, diesen Schmerz, den der hatte, als er den Ball also wirklich hauchdünn vorbeigelegt hat. Weil das war wirklich der Moment, da hättest du alles abwerfen können. Ne?
Ja, aber wie gesagt, so aus Fansicht ist man eigentlich Timmy Thiele dankbar, dass er es nicht gemacht hat. Ich sage mal, weil so ein 3-0-Jubel wäre nicht so cool gewesen wie so ein 3-2-Jubel. Ja.
Das stimmt. Das wäre natürlich dann langweilig geworden.
Ja, genau. Und ich meine, Leute haben Eintritt bezahlt und 20 Minuten langweiliger Fußball gehört da nicht mit dazu.
Du meinst, das Ganze folgt einer Dramaturgie. Das ist natürlich auch eine These.
Jetzt haben wir ja auch irgendwie 3x3-2 gewonnen. Ja, also irgendwie ist das ja unser Standardergebnis geworden in den letzten Wochen.
Ja.
Können wir so weitermachen.
Ja. Aber ich muss Ulf recht geben. Das muss ich wirklich sagen. Du hast, oder TG, du hast, glaube ich, du hast vorhin das gesagt, es war ein einfacher Mittel von Duisburg. Ne? Also die wechseln 2 Stürmer ein, spielen lange Bälle und dann ist es plötzlich ein anderes Spiel.
Ja, ich weiß gar nicht, was wir da gemacht haben hinten. Also dass diese Abgeklärtheit irgendwie weg war. Aber ich glaube auch, der Dietmar Hirsch, der Trainer vom MSV, hat das, glaube ich, auch gesagt, dass das bei denen irgendwie ein absolut probates Mittel ist, weil die einfach wahnsinnig viele Typen in der Mannschaft haben, die auf diese zweiten Bälle gehen. also oder zweite Bälle erobern, die da irgendwie zweikampfstark sind und so. Und das hat man echt gesehen. Also die haben ja wirklich einfach die Dinger lang und extrem hoch nach vorne gepflastert, dass der Ball da ewig in der Luft ist. So, dann gibt's so ein Duell Innenverteidiger gegen Stürmer, irgendwie Kopfball, und egal, ob wir das Kopfballduell gewinnen oder die Duisburger, ja, der nächste Ball war dann irgendwie beim MSV gewesen. Und das ist, also fand ich komisch, ja, dass man das heutzutage überhaupt noch so spielt und dass es auch noch irgendwie erfolgreich ist. Ja.
Ja, ja, aber die kommen ja so, ja, durch die ganze Saison
sehr, sehr, sehr unterschiedliche, ja, sehr, sehr unterschiedliche Halbzeit wahrzunehmen für mich. Also Ronny, wie bei dir, erste Halbzeit, begeistert, muss ich wirklich sagen, von dieser Dominanz ist vielleicht zu groß ausgedrückt, aber doch dieses, wie wir das Spiel wirklich dermaßen in der Hand hatten, geführt haben, man überhaupt keine Angst haben musste, dass Duisburg ansatzweise uns gefährlich wird. Sie hatten, glaube ich, in der 26. Minute den ersten Torschuss, die Duisburger. Ging weit vorbei, aber ich rechne das mal als Torschuss jetzt. Sonst haben wir die ja völlig, völlig im Griff gehabt, wo ich gesagt habe, alter Falter, hier spielt 1-2 und du beherrschst diese Mannschaft. Also das war schon, war ich positiv beeindruckt, also absolut. Und wir haben da nichts anbrennen lassen. Wir sind auch nicht volle Offensive gegangen. Diese Ruhe, diese Abgeklärtheit in der Abwehr, im Mittelfeld, das hat mich so begeistert, dass wir da auch so einen schönen Fußball spielen. Und zweite Halbzeit, es passiert das Beste, was dir passieren kann. Ich sage noch zu meinem Kumpel neben mir, du, am besten Zeit jetzt Tor, 2-0 ist der Deckel drauf. Es passiert dann auch. Dann geht es bis zur 60. noch weiter und auf einmal, da war irgendwie so ein Knacks drin. Dann, ich glaube, auch mit den Wechseln so ein bisschen, also nicht nur auf unserer Seite, sondern auch Duisburger Seite. Und da war so ein Knacks irgendwie so im Spiel drin. Wie Thomas sagt, ja, kannst du auf einmal nicht mal erklären dann.
Also die Duisburger hatten schon noch Körner, ja. Also wie gesagt, also unser Spiel, erste Halbzeit super, aber das ist natürlich laufintensiv, ja. Wir laufen vorne an, wir pressen, und das machst du natürlich nicht 90 Minuten lang. Und wie gesagt, Erik Engelhardt war irgendwie angeschlagen, musste raus. Ist ja einer, der vorne die Bälle festmacht. Dann vielleicht. Und zum Schluss, klar, was will ein Duisburg machen? Ich meine, die können nur alles oder nichts spielen. Und ich meine, wenn wir da noch irgendwie platt sind, ja, und nach vorne, klar, natürlich hast du dann den Konter mit Timmy Thiele, du hast vorher noch den Konter mit Biancardi, der auch noch einen Abschluss macht. Aber ist ja logisch, irgendwann lösen die hinten auf und sagen, ja, wenn wir jetzt das dritte kassieren oder eben, ich sag mal, ein 1-2 und ein 2-2 machen, ist dann auch egal. Ich meine, so spielen wir ja auch unter Umständen. Also so haben wir gegen Viktoria Köln auch gespielt, dass wir einfach hinten aufgelöst haben und vorne den Siegtreffer noch erzwingen wollten. Gehört da mal ein bisschen Glück dazu. Wie gesagt, ich meine, es hätte natürlich auch für den MSV völlig in die Hose gehen können, weil ich meine, im Gegenzug nach dem Thiele-Ding machen die genau das 1-2. Ich meine, es lag keine Minute dazwischen.
Ja.
Aber das ist halt so im Fußball. Heutzutage brauchst du sowieso nicht mehr in der 85. bei 0-2 Rückstand, brauchst du dich heutzutage nicht mehr ergeben. Fallen wahnsinnig viele Tore zu späten Zeitpunkten.
Ja. Spannend, zwei Aspekte, die mir da auffallen. Zum einen finde ich immer, ein 2-0 ist ein gefährliches Ergebnis.
Weil du
eigentlich so das Gefühl hast, oh, da kann nicht mehr so viel passieren, aber zack, fällt 2-1, fängst du an zu wackeln. Ja. Also das finde ich immer, das ist ein gefährliches Ergebnis, 2-0. Und das Zweite, diesmal, und darüber habe ich mit Peter Wolles auch nach dem Spiel gesprochen, im Interview, diesmal war der Bruch tatsächlich durch die Einwechslung. Er war gezwungen zu wechseln, das hat er nicht gemacht, weil es irgendwie nicht gelaufen ist, sondern er hätte gern noch das weitergetrieben, glaube ich, das Spiel, was bis dahin gut war. Aber dann musste Engelhardt eben raus, angeschlagen. Und dann hat er gewechselt müssen, auch in der Defensive da noch Dua rein und so. Und ich habe so das Gefühl gehabt, der hat er auch gesagt, das kann man ihm nicht vorwerfen, hat er einfach die Spielpraxis nicht. Er bringt halt Bälle zurück ins Spiel, die eigentlich weg sind. Also die werden jetzt ausgegangen und die bringt er wieder und dann werden sie scharf. Na, aber so ist das halt. Und normalerweise, wir hatten viel Glück in der Vergangenheit, dass wir von der Bank Spiele entschieden haben. Und diesmal ist es, glaube ich, genau andersrum gelaufen.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, also die Anfangskonstellation vor dem Spiel, also wo man schon wusste, dass zwei Innenverteidiger ausfallen. Ich meine, wenn du so eine Probleme hast, guck dir andere Vereine an, denen das passiert, die kriegen, ich sag mal, salopp gesagt, voll auf die Fresse. Ja, und wir gewinnen das Spitzenspiel 3-2. ja, und halten dabei auch ja noch den Gegner eigentlich 60, 70 Minuten vom Tor fern, dass die irgendwie fast gar keine Chancen haben. Dann natürlich irgendwann im Überfluss, aber grundsätzlich erstmal standen wir stabil. Ne? Und das musst du erstmal machen, wenn deine zwei etatmäßigen Innenverteidiger ausfallen. Und auch die Sechserposition, können wir auch drüber reden. Ja,
ich meine,
den Mut muss man erstmal, wir haben ja auch schon letzte Woche mal drüber diskutiert, wer könnte denn eigentlich so Innenverteidiger alles spielen? Ja, hatten wir so einige Varianten durchgespielt, aber dass man jetzt Pelivan wirklich von der Sechs nach hinten zieht und den Michelbrink auf die Sechs stellt, der Trick ist uns nicht eingefallen.
Nee. Ja, muss, also für mich muss ich wirklich sagen, also Kolcay Cigerci, natürlich, klar, der macht den entscheidenden Treffer. Aber der Spieler des Spiels für mich war Lukas Michelbrink. Weil der hat diese Position so geil gespielt. Der war überall, der hat keinen Fehler gemacht. Der war einfach nicht wegzuschütteln von keinem. Also für mich, muss ich wirklich sagen, ist verdammt schade, dass der nur ausgeliehen ist und wahrscheinlich Hertha BSC den nicht verkaufen wird, weil die wissen ganz genau, das wird mal ein großer. Und da bin ich mir sicher. Wenn der noch ein bisschen so körperlich, obwohl, wenn er so eine Qualität hat, dann ist es auch okay. Dann da gibt es auch Spieler, die sind auch auf der sechster Position, halbes Hemd, halber Hahn und die spielen trotzdem Weltklasse. Wenn er das vielleicht hinkriegt, super, aber ich glaube, der hat das. Der kann das. Also ich glaube sogar, den sehen wir irgendwann in der Bundesliga.
Ja, ich glaube, das ist ja auch sein Ziel.
Also so hart er aufsteigt.
Ja. was soll man da sagen? Man wusste ja schon irgendwie, dass der Qualität hat, ja. Und das war ja auch so ein bisschen ein Wunsch, offenbar von Hertha, dass der, weil die auch wussten, da Spielpraxis zu kriegen in der zweiten Liga, also mit den Saisonzielen, die Hertha hatte, ja, haben sie dem das nicht zugetraut. Und da gibt's ja ganz viele Beispiele von denen, die man ja irgendwo ausgeliehen werden, um ein Jahr später einfach deutlich komplettierter irgendwo zurückzugehen. Erinnere da an Philipp Lahm beispielsweise. War so ein klassisches Beispiel, Hermann Galland, der wusste sozusagen, der muss in Männerfußball und der schafft es bei FC Bayern in dem ersten Jahr den Sprung nicht und ging zum VfB Stuttgart und hat, glaube ich, beim VfB die Saison seines Lebens gespielt und ist zu den Bayern und war ein gestandener Profi. Ich schätze mal, sowas Ähnliches erhofft sich Hertha von Lukas Michelbrink.
War ich sehr stark. Also muss ich wirklich sagen, das ist ein Spieler, da steckt was drin. Wobei, jetzt muss ich aber auch sagen, auch diese Abwehrvariante, die ist total gut aufgegangen. Ne? Also das fand ich wirklich, die beiden da hinten drin, also die haben wirklich harmoniert gut. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so auf dem Zettel, dass die das bei Chemnitz auch schon mal gespielt haben. Hm. Ja, das war mir jetzt nicht mehr so... Ich gucke jetzt nicht so viel Chemnitz. Das hatte ich jetzt nicht mehr so. Deswegen hatten wir, glaube ich, die Variante, als wir vor ein paar Tagen gesprochen haben, auch noch gar nicht so drauf. Wobei ich glaube, es lag auch eher daran, dass wir gedacht haben, Pele Wolle zieht doch niemals Pelivan.
Genau, wir waren uns eigentlich einig, dass das Pelivan vorne bleibt auf der 6. Das war ja, waren wir uns einig. Und daraufhin haben wir angefangen, hinten da mal ein bisschen Lotterie zu spielen und ein paar Bausteine reinzusetzen. Klar, aber... Wie gesagt, es ist ja aufgegangen und perfekt.
Ja, du kannst das ja auch, ich sag mal, in der Konstellation, wie du aufstellst, kannst du ja mit einem Wechsel, wenn jetzt irgendwie was nicht funktioniert, kannst du mit einem Wechsel das komplette Spiel korrigieren. Ja? Du kannst einfach sagen, okay, nehme ich einen Innenverteidiger rein, ziehe ich den Pelivan wieder nach vorne oder Borgmann, ich habe ja so zwei, drei Spieler halt auf dem Feld gehabt, die einfach mehrere Positionen richtig gut spielen können. Und da kann ich immer mit einem Wechsel, kann ich irgendwie alles irgendwie umstellen und zumindest versuchen zu korrigieren, ja. Ist auch so ein Ding, was wir jetzt auch nicht jedes Jahr im Kader haben.
Ja. Also sowieso, also das muss ich wirklich sagen, ne? Also dieser Kader, also da haben wir auch drüber gesprochen vor ein paar Tagen, dieser Kader, der verspricht noch so viel. Also für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, Pele Wollitz, das ist das, was er gemacht hat, was er letzten Sommer gemacht hat und was bis jetzt passiert ist in dieser Saison. 35 Punkte nach 17 Spielen. Für mich ist das der beste Pele Wollitz aller Zeiten als Trainer, dass er das gemacht hat, weil wir waren alle, und ich glaube, da spreche ich für ganz viele Energiefans, wir waren alle im Sommer ein wenig erschrocken, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, über das, was da passiert ist. Aber ich muss sagen, wie hast du vorhin so schön gesagt, Pele Wollitz sagt immer Chapeau. Und da muss man auch diesmal sagen, Chapeau Pele Wollitz, weil der hatte ja im Sommer Eier wie Mühlsteine. Der hatte eine Mannschaft auseinandergenommen, wo jeder sagte, so eine Saison, ganz egal, ob wir aufgestiegen sind, aber die haben doch super gespielt. Und die nimmt er auseinander. Die lässt er gehen. Und da denkt doch jeder, was machen wir denn jetzt? Und wenn ich mich daran erinnere, die ersten Neuverpflichtungen, die wir bekamen, die waren alle aus der Regionalliga, wo jeder dachte, was ist das denn jetzt? Also wohin soll das führen? Und da muss ich jetzt sagen, das finde ich wirklich stark und das muss man Pele Wollitz absolut zugute halten. Diese Eier wie Mühlsteine, ich mache, also man sagt immer, schneide um zu wachsen. Und genau das hat er gemacht, weil nämlich die Mannschaft von letztem Jahr, und das hat er sehr genau erkannt, klar, der ist ja auch Trainer und wir nicht, die hat überpaced, die war drüber über ihrem Level mit dieser Saison und da war keine Entwicklung mehr drin. Und das finde ich jetzt in dieser Truppe, die wir jetzt gerade sehen, da ist noch so viel Entwicklung drin. Guck dir mal einen Biancardi an, der hat vor 3 Spieltagen überhaupt noch keine Rolle gespielt und der spielt jetzt so, wo du denkst, Alter, wenn der mal richtig loslegt, aber das kann nochmal Spaß machen. Und da sind noch andere dabei.
Ja, also Beispiel Biancardi, ich glaube, der hat auch vor ein paar Wochen irgendwie, wurde glaube ich auch schon mal gespielt haben und alle so, kam der rein und alle so, ja, das war schon ziemlich gut und so weiter, hat er glaube ich selber gesagt, ja, ich bin so bei 80%.
Ja.
Und da habe ich gesagt, okay, was ist eigentlich, wenn du bei 100% bist, ja? Ja, jetzt nähert er sich da so langsam an. Nein, und natürlich, ich meine, wir haben gerade über Lukas Michelbrink geredet, ja, natürlich kommt er von Hertha BSC und aus dem Hertha-Kader, aber ich sag mal, seine Spielerfahrung ist hauptsächlich Hertha 2 in der Regionalliga, ja, und Hannemann und Award Vigrant, das sind alles Spieler, wo auch Pele gesagt hat, das wusste er vorher, das sind da einfach Regionalligaspieler und die müssen sich natürlich irgendwie ein bisschen an die dritte Liga gewöhnen und dann, da wird es alles ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube schon, dass die genau wussten, wen die holen, also wer welches Potenzial hat, wer welches Tempo hat. Also was ja auch auffällt, ist, der Kader ist insgesamt temporeicher, ja. Der ist größer. Ja. Gerade Verteidigung hinten, sagst du irgendwie, okay, die sind irgendwie alle 10 Zentimeter gewachsen. Ja. Also so insgesamt im Schnitt halt der Mannschaft, ja, sind wir deutlich größer. Und ich meine, außer ein paar Ausnahmen, aber Standards waren letztes Jahr eine Sorge gewesen. Dies Jahr weniger. Ciao.
Ja, nee, Ronny, ich bin auch 1000% bei dir. Im Sommer, wir haben uns ja alle an der Nase gefasst. Wie du es ja auch sagst, diese Saison, die wir hatten, die haben ja gefeiert ohne Ende. Rauschsaison, wie es draußen immer so hieß. Ja. Und der Rausch geht weiter. Es gab ja auch Transparente auf der Nordwand. Das war ja diese, jeder weiß im Nachhinein, die Rauschsaison war die und die. Dann hast du auf einmal im Sommer diesen Cut, wirklich diesen Radikal-Cut, wo du eigentlich denkst, oh, meine Mannschaft wird hier gerade zerfetzt, auseinandergerissen. So, das ist ja so durch dieses Fan-Denken. Aber auf den Plattformen, wo TG und ich uns bewegen oder auch draußen im Stadion, du unterhältst dich ja mit den Leuten auch über sowas. Und genau, was du von sagtest, dieses Wort fiel so oft, das habe ich so oft gehört, die Mannschaft war überpaced. Und das ist keine Entwicklung mehr möglich gewesen. Genau das haben wir draußen auch überall, hast du gelesen, gehört. Und man hat es ja auch selber so wahrgenommen. Dass du gesagt hast, okay, klar, ist eine Rauschsaison, schön, aber du weißt genau, die nächste Stufe ist einfach zu hoch, da geht nicht mehr. Du kannst da nichts mehr entwickeln. Dann diesen Radikalschnitt zu wagen, also da muss ich wirklich schon gut ziehen, dass das so geglückt ist, aber gleich wieder mit reinzubringen im Zusammenspiel mit dem Kaderplaner, den wir seit circa einem Jahr jetzt ungefähr haben, dem Manuel, den man zeitig genug sicherlich schon mit ins Boot geholt hat und auch während der Rauschsaison schon gesagt hat, da wollen wir ran, da wollen wir ran, da wollen wir ran. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der Manuel, der Kaderplaner. Also da kann man dreifachen Hut ziehen, was er da vorgezaubert hat. Also wie gesagt, teilweise Spieler, die wir namentlich gar nicht kannten oder teilweise, wie TG sagt, aus der Regionalliga, die uns schon mal über den Weg gelaufen sind. Nehmen wir mal einen Theo Okbidi von Lok Leipzig, weiß jeder, haben wir alle schon erlebt. Aber dieser Umbruch, das war schon ein mutiger Schritt, aber doch der, ja klar, im Nachhinein sagt sich leicht ein richtiger. Aber wie gesagt, die Mannschaft jetzt, da kann man noch feilen. Das ist noch lange nicht das Ende, noch lange nicht.
Nein, also ich glaube aber auch, dass der Kader grundsätzlich erstmal dafür zusammengestellt war, die dritte Liga zu halten. Ja, und ich meine, die waren sich, glaube ich, schon auch des Risikos bewusst, dass da irgendwie nicht alles funktioniert und dass man Matchglück braucht und einen Lauf. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, und da ist wahrscheinlich auch der Kaderplaner zum großen Teil dran, dass man jetzt nicht immer bloß guckt, dass man sagt, irgendwie, das sind die Hard Facts, das hätte ich gern. Also schnell muss er sein, groß muss er sein, einen guten linken Fuß haben, dann möchte ich den, sondern wahrscheinlich geht es auch um Charakter. Ja? Also weil, wenn man so liest und hört, also wie die, wie das Feeling in der Kabine ist, dass die Truppe, also dass die Kabine funktioniert, das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt, dass du keine Grüppchen hast, sondern dass wahrscheinlich auch die Leute, die mal nicht im Kader sind oder zumindest nicht auf der Platte stehen, dass die trotzdem alle mitgenommen werden und jeder weiß, okay, er kriegt eine faire Chance und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Du siehst gerade Thema Klimakabine. Gucke nach Ulm, gucke nach Saarbrücken.
Naja,
hast du
Ulm
die beste Antwort drauf?
Ja, ja. Ja, gut, das ist natürlich logisch. Ich meine, jetzt haben wir natürlich irgendwie, keine Ahnung, x, was weiß ich, 10 Siege aus 12 Spielen zuletzt. Ja, dann da geht die Kabine von alleine. Ja. Hast du 3 Niederlagen in Folge, dann ist man mal gespannt, ob so eine Kabine immer noch funktioniert. Und ich meine, auch bei Saarbrücken war es wahrscheinlich am Anfang auch alles cool. Ja, und alle haben gesagt, ja, super Kabine und so weiter. Und dann irgendwann läuft es nicht mehr und dann muss man halt gucken. Und da zeigt sich dann die wahre Freundschaft der 11 Freunde oder 11 plus X. Ja,
ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also im Interview nach dem Spiel, wir reden ja mit Peter Wollitz immer auch nach dem Spiel in der Mixzone und haben dann nochmal nach der Pressekonferenz die Möglichkeit, nochmal genauer nachzufragen. Und er hat selber das Thema aufgebracht. Niemand hat ihn danach gefragt. Er hat nach dem Spiel in der Mixzone gesagt, wir werden jetzt Themen bekommen.
Ja.
Und damit meint er, dass auch wieder jetzt auch Befindlichkeiten kommen werden, Egoismen kommen werden, es geht in die Rückrunde. Mancher will wissen, was bekomme ich für einen Vertrag, kriege ich woanders vielleicht einen besseren und so weiter. Und das ist ja genau das, was er sagt, das hat uns in der letzten Saison kaputt gemacht. Also hat uns die Kabine, wie TG das nennt, dieses Gefüge auch kaputt gemacht und es ist eben nicht mehr so gelaufen. Also man will jetzt hoffen, dass das so noch trägt und so stark ist jetzt auch diese Welle, dass die Themen, die da kommen, die sind nun mal so, die gehören zum Fußballgeschäft dazu, das ist klar, ne? Kennt auch jeder von uns. Man will wissen, wie sieht meine Zukunft aus? Kann ich mehr verdienen oder nicht? Ne? Das sind so Sachen, die sind normal, die sind menschlich. Aber man muss halt gucken, dass man es trotzdem zusammenhält.
Pele Wollitz fand ich gut. Er hat so ganz klar benannt, dieses Thema oder die Themen, die wir letztes Jahr hatten, haben uns den Aufstieg gekostet. Hat er gar nicht auch drum herum geredet. Und ich glaube, wir wissen das auch alle selber. Wir haben das ja alle fast täglich mitbekommen. Thema, naja, der jetzt dort im Norden spielt, sagen wir es mal so, der Spieler. Und wenn man dann so gehört hat, dass da auch ziemlich, ziemlich Unruhe in der Kabine war. Also man hat ja doch mal ab und zu mal was mitbekommen. Und das hat uns wirklich den Aufstieg gekostet. Das ist so, da müssen wir nicht drum herum reden.
Ja, aber man sieht halt, dass ein fauler Apfel, ja, reicht halt aus, um das irgendwie kaputt zu machen. Ne? Und ich meine, Pele ist gewarnt. Er kennt es aus dem letzten Jahr. Er hat auch selber gesagt, dass er es hat zu lange laufen lassen, zu spät eingeschritten ist. Und das ist natürlich die Hoffnung, dass das dieses Jahr nicht passiert. Also A, natürlich, dass die Charaktere vielleicht besser sind, dass die Erfolgswelle weiterläuft und dass Warnsignale früher erkannt werden, damit sowas nicht wieder passiert.
Ja. Wobei ich muss ehrlich sagen, wie geht's denn euch? Ich bin überhaupt nicht in Aufstiegslaune. Also ich denke darüber überhaupt gar nicht nach. Also ich habe keine Euphorie oder sowas jetzt in diese Richtung. Ich freue mich einfach. Also
Ich nehme dieses Wort gar nicht in den Mund. Gibt's bei mir nicht. Das ist so mein Ding. Ich schütze mich da auch selber davor. Natürlich genieße ich doch die Tabelle. Ich genieße diese Spiele, diese Siege, dieses Topspiel gegen Duisburg gewinnen, in Essen Hafenstraße gewinnen. Das genießt du natürlich, logisch. Und dann kommst du dann auch in so einen Flow rein. Aber wir sind am Spieltag 16, 17, das ist noch 17. viel Luft. Ich rede da noch
komm,
gar nicht.
Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr irgendwann immer drüber nachdenkt und dass man davon träumt und dass man sagt, gerade wo man letztes Jahr so nah dran war, dass man sich nicht mit diesem Thema beschäftigt, ja, und im Hinterkopf irgendwie hat, das gibt schon auch geile Stadien in der zweiten Liga. Und für mich ist immer ein ganz wichtiger Punkt, ist, es gibt so viel Fernsehgeld. Ja, und wenn wir uns unsere Finanzen angucken vom Verein, wo ich immer sage, also wenn du mit dieser Truppe, mit Drittliga-Verträgen ein Jahr zweite Liga spielen könntest und jetzt möglichst nicht irgendwie als abgeschlagener Letzter absteigst, aber uns irgendwie, keine Ahnung, geht's halt wieder runter. Du nimmst irgendwie 7,5 Millionen Euro mit. Ja? Der Verein wäre wahrscheinlich schuldfrei. Na, wegen einer Saison zweite Liga, ja. Und du planst und du hast eine Sicherheit, dass du zwei Jahre, drei Jahre dritte Liga zumindest finanzieren könntest. Du kannst dich auch Dusli anstellen, das sehen wir ja an denen, die unten stehen.
Ja.
Mit Ulm und Regensburg, die kommen halt aus der zweiten Liga und haben natürlich deutlich höheren Etat als wir. Ja, setzen das bloß irgendwie falsch ein. Vielleicht auch immer ein Thema, ja. Also wenn man kein Geld hat, dann denkt man zweimal über Verpflichtungen nach und über Entscheidungen. Ist vielleicht auch manchmal von Vorteil. Ja, aber wie gesagt, ich träume schon nochmal von einem Aufstieg.
Ich sag ja nicht, dass das kein Traum ist. Ich sage nur momentan.
Ich will den Traum auch nicht wegschieben, TG. Um Gottes Willen. Ja. Nein, du falsch verstehen. Ich nehme nur das Wort nicht in den Mund.
Ja, ich habe es gesagt.
Es ist halt wirklich wahrscheinlich auch eine Lehre aus der letzten Saison. Bleib ruhig. Bleib entspannt, das ist noch so weit weg. Und ich denke, wenn man das sieht, es ist eine super, also überleg doch mal, 35 Punkte nach 17 Spieltagen. Wenn es gut läuft, dann kommen wir sogar über 40 in der Hinrunde. Das ist ja sehr unglaublich. Und trotzdem muss man ja sagen, wir haben es in der letzten Saison gesehen, da kann leider in der dritten Liga so schnell so viel schief gehen. Und wahrscheinlich, wenn man sich die Ansetzung anguckt, kann natürlich auch weiterhin so gut laufen, aber du hast dann nochmal zwei Auswärtsspiele. Na, jetzt die zwei Heimspiele, die hast du dann auswärts in der Rückrunde kurz vor Schluss. Also ich denke, man tut, glaube ich, auch gut daran, die Lehren aus der letzten Saison mitzunehmen und zu sagen, naja, bremst dich mal ein bisschen.
Zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall. Ich meine, man muss mit 35 Punkten nach 17 Spielen, muss man also als Verein überhaupt nichts nachdenken und man muss da auch keine Ziele setzen. Aber wir haben es im letzten Jahr gesehen, wir hatten 46 Punkte, das ist der Klassenerhalt und dann stehst du da und überlegst erstmal drei Wochen, drei Spieltage, wir haben 46 Punkte und dann hatten wir nach den drei Wochen immer noch 46 Punkte, bis wir irgendwann mal gesagt haben, lass uns das machen. Und das kann man natürlich schon irgendwann machen. Ich bin auch strikt dagegen, jetzt irgendwelche Ziele auszurufen, das ist totaler Quatsch. Also wie gesagt, das erste Ziel ist jetzt 46 Punkte holen. Erste Ziel, Pele Wollitz hat gesagt, wir haben noch zwei Spiele. Wir würden gern zur Winterpause 40 Punkte haben. Das ist möglich. Das ist ein schönes Ziel. Also es ist auch nicht mehr von Spiel zu Spiel, sondern sage, okay, ich habe irgendwie ein Fernziel, auch wenn es natürlich nur jetzt zwei Spiele sind. Aber ich habe 40 Punkte und das nächste Ziel wird sein, nach der Winterpause möglichst schnell 46 Punkte zu haben. Und dann wird es ein klares Ziel geben, da bin ich fest von überzeugt. Aber es gibt ja schon Leute, die heutzutage schon sagen, ja, die sollen doch jetzt mal sagen, dass sie aufsteigen wollen. Oder so, weil das finde ich auch Quatsch. Ja, also,
das ist zu früh.
Also für mich, für meinen Geschmack.
Genau.
Zu früh.
Wie du sagst, Ronny, dann lass uns lieber die einzelnen Spiele genießen. Also dann gehen wir halt als Fans von Spiel zu Spiel, ja, und sagen eben, und das funktioniert ja momentan, weil wir ein geiles Spiel nach dem anderen machen.
Ja. Ja, mit jetzt auch mehr Zuschauern beim letzten Spiel. Wobei, ich denke, einige haben immer noch gedacht, oh, so wenig für ein Spitzenspiel. Wir haben das Thema ja vor kurzem erst besprochen, dieses Zuschauerthema. Und Männer, jetzt muss ich mal was sagen. Ich habe das mal analysiert. Ich habe mich mal mit befasst. Ich habe mal eine Tabelle erstellt. Und zwar habe ich mal alle Zuschauerschnitte aller Drittligisten in dieser Saison. Die habe ich mir mal mit so einem kleinen Freund, ChatGPT heißt der, die habe ich mir mal ins Verhältnis setzen lassen zur Einwohnerzahl.
Das ist immer wichtig.
Der Drittligastädte. So, und jetzt würde ich von euch gerne mal wissen, was schätzt ihr denn, welcher Verein ist da auf Platz 1? Also hat den im Grunde genommen absolut besten Zuschauerschnitt, gemessen natürlich an seiner Einwohnerzahl. Was glaubt ihr, wer das ist?
Ich weiß ja nicht, nimmt man jetzt Havelse als Havelse oder dreht man da irgendwie Hannover mit rein?
Ja, nee, Havelse das nicht. Die gehören irgendwo noch mit dazu. Aber Hannover nimmt man nicht. Also das ist ein bisschen zu groß.
Ja, ja.
Muss
ich mal überlegen.
Lass mal schauen. Verl, SC Verl vielleicht die Richtung?
Garbsen gehört dazu.
Ja, kennt man.
Ja,
kennt man
eigentlich nur als. In Summe haben die 60.000 Einwohner.
Okay, dann sind die ja auch noch hinter uns, ja.
Ja.
Ja, und so. Wahrscheinlich ist, wenn ich so überlege, die Städtegrößen, dann sind wir wahrscheinlich sogar Erster, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn ich so überlege, so Osnabrück ist größer, Mannheim ist größer, Aue Essen, vielleicht noch, größer, Aue könnte weniger.
TG ist gut.
Aue,
ich sag mal Aue. Es ist tatsächlich Aue. Und da muss man wirklich sagen, das ist der absolute Hammer, weil die haben mal die Bevölkerungsdichte und die Zuschauerschnitte, das ist da auch noch ins Verhältnis gesetzt, der Anteil an der Stadtbevölkerung, die bei Aue ins Stadion geht, mit 48%. Das heißt, ja, da geht jeder Zweite geht in das Stadion. Und man muss mal ja auch wirklich sagen, das ist dann auch wieder Zweite, weil da ist ja nichts. Also das ist ja Erzgebirge. Da ist ja nicht irgendwie noch neben Aue noch eine andere große Stadt oder so. Oder ja, aus Chemnitz kommen die angefahren.
Ja, aber die Chemnitzer gehen auch noch ganz dicht, ja.
Ja, aber die gehen auch nach Zwickau.
Ja.
Ja, aber die haben schon einige Städte da. Also das Erzgebirge ist ja insgesamt, glaube ich, auch wenn sie jetzt irgendwie kleinere Ortschaften haben oder so, aber es ist einfach dicht besiedelt. Du fährst ja aus einem Ort rein, raus und in den nächsten rein. Ich meine, überall, wo irgendwie Flachland, also wo irgendwie Platz ist, ein Haus zu bauen, im Erzgebirge, bauen die auch eins. Ja, ja. Ansonsten sind es halt Felsen und Flüsse. Ja,
ja. Also. Aber trotzdem muss man sagen, ja, ne, also ist die Nummer eins tatsächlich Aue in dieser Tabelle. Dann kommt Verl, dann kommt Hansa Rostock, die schaffen es auch ganz oben mit dabei zu sein. Da muss man sagen, da sind es dann 11,7% der Stadtbevölkerung, wenn man es mal in Rostocker ins Verhältnis setzt, ne, dann sind die Dritter. Dann kommt tatsächlich Schweinfurt und dann kommt schon Energie. Auf Platz
aber wir müssten ja auch irgendwas mit 11% haben,
ja,
wenn wir
jetzt genau, mal von 100. Also wir haben insgesamt 10,71%.
Ja. Ja,
also fast 11%. Ja, und deswegen muss man auch ganz ehrlich sagen, diese Zuschauerdiskussion, klar, gegen Köln tut das weh mit den 8-3 oder was das da waren. Ne? Aber am Ende des Tages muss man ganz ehrlich sagen, wenn man mal sieht, wie es Energie geschafft hat, trotz der vielen Jahre in der vierten Liga, sich so einen Zuschauerstamm auch trotzdem aufzubauen von einem harten Kern. Und der harte Kern, muss man auch sagen, der ist heute größer als zu meinen Zeiten damals, wo ich noch im Verein gearbeitet habe, da war dieser harte Kern kleiner. Wenn es schlecht gelaufen ist in der zweiten Liga, da haben wir auch da gestanden mit 4.000, 5.000 Zuschauern. Das darf man nicht vergessen. Heute ist das in der dritten Liga, da mauern wir über 8. Und deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende können wir trotzdem, glaube ich, stolz sein. Auch auf die Zuschauerzahl gegen Duisburg. Weil man muss ja sehen, was gibt die Region her? Und da ist es gar nicht so schlecht.
Absolut. Live-Übertragung also, im RBB muss man fairerweise auch dazu sagen. Also es hat sicherlich auch noch ein paar Zuschauer gekostet. Aber da kann der Verein nichts dafür, das bestimmen die Fernsehanstalten, da kann der Verein nicht mitreden. Das lief schlecht.
Ja, dass sie irgendwie bei der Tabellenkonstellation, ich meine, das ist ja schon vor ein paar Wochen sicherlich entschieden worden, welches Spiel übertragen wird, aber dass wir irgendwie oben mitspielen und dass Duisburg irgendwie oben mitspielt, das war irgendwie klar. Und ja, ist doch logisch, dass das irgendwie der Fernsehsender überträgt. Ja, also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also wenn das Leute sich als Ausrede nehmen möchten, sollen sie es machen. Wie gesagt, ich will Stadionfeeling, Stadionatmosphäre haben. Und ich kann nicht für andere Leute reden. Ja?
Ich freue mich für Leute, die in den alten Bundesländern leben, arbeiten, wohnen oder im Ausland, die Energie live sehen können. Für die freue ich mich natürlich riesig. Ich will das jetzt auch gar nicht absprechen oder schlecht. Das ist, für die ist das natürlich top, wenn die das gucken können und nicht 700 Kilometer nach Cottbus reisen müssen. Von der Sache jetzt her. Aber es war natürlich nicht zuträglich. Das hat sicherlich aus dem Umfeld auch einige zu Hause gehalten.
Ja, wie ich schon mal gesagt habe, also mir ist es eigentlich bis zu einer gewissen Zuschauerzahl relativ egal, weil wenn der Stadion Bums hat, und das hat es eben mit 8.500 und das hat es mit 13.000 ich habe meinen Spaß dort, dann denke ich jetzt nicht zwingend über die Finanzen vom Verein nach. Da arbeiten genug kluge Leute, die daran arbeiten können, mehr Leute zu überzeugen, ins Stadion zu kommen. Sehe ich jetzt nicht zwingend als meine Aufgabe, wie gesagt. Manchmal ist es auch ganz nett, wenn es jetzt nicht so voll ist. Man kriegt schneller sein Bier, man steht gemütlich auf dem Platz und hat freie Sicht. Ja.
Ja, und am Ende muss man auch sagen, was sollen solche großen Vereine sagen wie Rot-Weiß Essen oder 1860 München, die in meiner Tabelle auch vorkommen. Ich nenne es euch mal der Vollständigkeit halber. Bei Rot-Weiß Essen gehen ins Stadion 2,87% der Stadtbevölkerung und bei 1860 München 0,83%. So, ja. Die können die Wende nicht machen. Gut, die haben das Grünwalder Stadion eh voll.
Ja, aber Grünwalder ist ja eh immer voll.
Genau, da kommen ja nicht mehr rein. Also weiß ich nicht. Ich meine, die hätten jetzt wahrscheinlich trotzdem auch nicht 40.000 da irgendwie in einem anderen Stadion. Ja, ich meine, die können ja in der Allianz Arena oder im Olympiastadion spielen. Es gibt ja zwei große Stadien, wenn die Kapazität nicht reicht. Ne? Klar, wir können natürlich gern auch immer bei Hertha gucken. Aber ich glaube, selbst Hertha hat sozusagen mittlerweile. Und die müssten halt natürlich dann, wenn wir über 10% reden, müssten die halt, keine Ahnung, 350.000 Zuschauer haben jede Woche.
Ja. Also insofern, glaube ich, nutzt Energie das Potenzial, was dann die Stadt und die Region hergibt. Das ist schon ganz gut genutzt.
Ja, also.
Besser geht immer, aber es ist am Ende des Tages, muss man es ja immer ins Verhältnis setzen.
Ja, es ist auch irgendwie, finde ich, genau für unsere Region absolut unrealistisch, irgendwie in der dritten Liga jetzt wirklich mehrere Jahre in Folge einen Schnitt von irgendwie 13.000 zu haben. Es wird immer die Highlight-Spiele geben. Brief und Siegel hätten wir am Samstag gegen Hansa Rostock gespielt, wäre ausverkauft gewesen.
Ja.
Also da zieht so ein Name. Ja. Und klar, es ist irgendwie Spitzenspiel, Erster, Zweiter und Duisburg und ist jetzt auch kein Name, der jetzt so schlecht ist. Ja, und die kommen als Tabellenführer. Aber ich finde das einfach auch eine sinnlose Diskussion. Und man kann wahrscheinlich auch drumherum 1000 Ideen haben über Ticketbundles und über eine Freibratwurst oder irgendwas. Zum Schluss kommen die Leute ins Stadion, wenn der Fußball erfolgreich ist, wenn der Fußball gut ist. Und wir haben jetzt, und es kommt dazu, wir sind eine Region, da haben nicht alle Leute Geld, wir haben Adventszeit. Ja, da kommen wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen zusammen. Jetzt habe ich irgendwann gehört, bei Viktoria Köln, da fuhr irgendwie die Bahn von Berlin nicht. Da haben viele Leute gesagt, es kommen auch jedes Wochenende da irgendwie knapp 1000 Leute, die da aus Richtung Berlin, Spreewald kommen. Ja, und wenn du dann irgendwie 3 Stunden Anfahrt hast, ja, für so ein Fußballspiel, dann sagst du, okay, ich lasse das mal heute lieber.
Ja. Stadionatmosphäre fand ich toll. Fand auch eine sehr, sehr schöne Choreo vorm Spiel. Also da muss ich sagen, an die Fanszene aus meiner Sicht ganz großes Lob für diese Feinfühligkeit. Diesen Spremberger Turm, der ja da vor kurzem von Vollidioten mit Energieschall beschädigt wurde, die Glocke zumindest. Da so eine Choreo aufzusetzen, das war wirklich mit ganz, ganz viel Fingerspitzengefühl. Das fand ich toll.
Ich fand die Choreo auch absolut genial und genau, es wurden einfach 2 Themen aufgegriffen, die einen so die letzten Wochen umtrieben haben. Also zum einen, wie du schon sagst, Ronny, der Spremberger Turm, der eben von Leuten ja offenbar, also was irgendwie Überwachungskameras gezeigt haben, die mit Energieschal, also die Cottbus-Fans sind und dann irgendwie das Wahrzeichen der Stadt beschädigen, da fragt man sich und die kriegen noch eine Chance, dass man sagt, wir veröffentlichen nicht die Bilder, kommt mal her, Jungs, und dann klären wir das und keine Ahnung, ihr repariert das oder bezahlt das irgendwie und so weiter. Und die machen es trotzdem nicht, ja. Und da finde ich total auch super, dass da bei der Fan-Choreo dieses Thema aufgegriffen wird. Und das zweite ist die Frau im Spreewaldtracht. Und wir haben in den letzten Wochen Diskussionen gehabt bei Rot-Weiß Essen beispielsweise, wo deren Ultrakurve sagt, keine Weiber in den ersten Reihen. Das haben die irgendwie in so einen Flyer geschrieben. Die haben sich so eine Blockregeln gegeben, ja. Und da finde ich das einfach auch absolut genial mal, dass man einfach sagt, okay, ich nehme einfach mal eine Frau mit einem Energieschal, ja, als Choreomotiv, weil ich einfach sage, okay, das ist eben ein Verein, da stehen nicht bloß irgendwie junge, adrenalingeschwängerte Männer, sondern das ist wirklich ein Familienclub, wo einfach jeder hingeht und wo ich, sieht man ja jede Woche, wahnsinnig viele Frauen zur Energie gehen. Und das fand ich eine schöne Hommage, wenn es jetzt vielleicht nicht so gemeint war, ich habe es jetzt einfach mal so interpretiert.
Und es war gigantisch. Überleg mal, wie lange die daran gearbeitet haben. Was das für Stunden sind, ehe du das fertig malst. Also das muss ich wirklich sagen. Was haben wir vorhin gesagt? Chapeau. Wir können Chapeau. Die Folge so nennen. Chapeau.
Chapeau, genau. Du musst ja sehen, über alle 3 Blöcke von der Nordwand waren auch die Fahnen wieder verteilt. Die Fahnen musst du ja in einem bestimmten Muster legen, damit es das Gesamtbild ja ergibt. Das ist eine Arbeit, kann man nur einen Hut ziehen vor den Jungs. Erstmal diese Fahnen musst du erstmal alle zusammenbasteln. Die gibt es ja noch nicht mal im Laden um die Ecke. Die musst du verteilen irgendwo, das dauert Stunden. Dann musst du das ausrechnen, durchrechnen, auf wie viel Meter, welche Höhe und so weiter, dass das ein Gesamtbild ergibt. Das also kann man wirklich nur einen Hut ziehen, was da die letzten, sag ich mal, 1-2 Jahre dann wirklich immer geboten wird. Das ist schon, da haben wir uns auch schon ganz guten Namen, glaube ich, gemacht. Oder ich sag, diese Szene, die das dann macht, sage ich es mal lieber so. dass man da schon so ein großes Standing eigentlich mal erreicht hat mit wirklich genialen Choreos, die dann auch ja mit den Torschüssen in der letzten Minute dann auch diese Choreos dann ständig immer aufgerufen werden.
Ja.
Ja, also ich kenne ja ein paar Jungs, die da immer mal mitarbeiten. Das ist schon, ja, die haben schon spezielle Hobbys halt. Ja, also machen offenbar, also haben wahrscheinlich keine Zeit, Podcasts zu machen.
Ja, nee.
Sind wahrscheinlich schon wieder in einer Malerbude. Ja, und ja, und kostet ja auch alles Geld. Ja, also meine, vieles über Spenden finanziert. Ich habe jetzt auch mitbekommen, dass gerade Spenden gesammelt werden für eine große Choreo zum 31. Januar. Da habe jetzt, ich habe jetzt bloß gesehen, okay, Social Media einfach mal den Energie-Ultra-Kanälen folgen. Da gibt es sicherlich einen Link irgendwie zu PayPal-Spenden.
60 Jahre Energiefeier, 60 Jahre Energie-Choreo, glaube ich, ist der Begriff. Und da einfach wirklich googeln, suchen, das findet man ganz schnell. Da ist ein Spendenkonto drauf mit Spendenzweck Choreo, glaube ich. Und das findet man ganz einfach. Ist überhaupt kein Thema. Da kann jeder, sage ich mal, der vielleicht nicht einen Malerpinsel halten kann oder auch nicht schneiden kann, der soll dort 10, 20, 30, 40, 50 oder 66 Euro spenden, das ist egal, aber damit ist er auch ein Teil dieser großen Choreo, sage ich es mal so. Damit helfen will, dass er ein schönes Gesamtbild im Stadion kommt, dann da gerne was spenden.
Ja. Also ganz kurz nochmal ein Einwurf, weil ich gerade, weil wir drei auch hier zusammensitzen, ich kann mich daran erinnern, dass wir auch mal zumindest in Absprache mit Ronny, dass wir auch mal eine Choreo gemacht haben.
Ja.
Und das war damals. Gerade
jetzt?
Genau, da ging es darum, dass die Gegengerade ein Dach bekommt. Und da kann ich mich nur dran erinnern, wie wir irgendwie auf dem Kunstrasenplatz mit unseren Tapeten und unserem Pinsel und Farbe standen. Und wir haben uns einen Spruch ausgedacht und ich bin irgendwie beim dritten Buchstaben gescheitert. Ja, und habe drauf geguckt, habe gesagt, das sieht so scheiße aus. Und habe dann irgendwie die anderen Leute weitermalen lassen. Aber es war eine erfolgreiche Choreo und danach kam die Osttribüne.
Ja. Also ein Spruch kenne ich damals noch. Dach statt Regenschirme, hatten wir aufgeschrieben.
Ja, wir hatten ja eine Choreo gemacht, noch zusätzlich. Genau. Also wir hatten die Spruchbänder und die Leute sollten den Regenschirm mitbringen. Ja. Und das war, glaube ich, irgendwie 35 Grad gegen Wolfsburg. Und alle hatten dann die Regenschirme aufgespannt. Dann haben wir noch so eine Regenwolke gemalt. Lasst uns nicht im Regen stehen, hatten wir auch. Irgendwie war auch noch ein Spruch.
Ja. Aber das Verrückte ist, es war ja damals schon genau dasselbe Thema, was es heute immer noch ist. Die Unterstützung von außen für den Club, für dieses Stadion. Und es ist ja heute immer noch das Thema. Und auch das war ja am Samstag Teil eines Spruchbandes da noch, recht großes Banner, wo es dann nochmal darum ging, das Land Brandenburg doch etwas mit Nachdruck und freundlich daran zu erinnern, dass da ja irgendwie was versprochen war.
Also vielleicht muss man auch mal
aus Potsdam. Das ist ja nicht so ein Vielleicht oder wir setzen uns mal in einer Debatte zusammen. Es sind ja feste Zusagen. Ich glaube, im März wurde das beschlossen in Potsdam. Die Gelder sind da. Es wurde beschlossen und es ist bis heute nichts bei Energie gelandet.
Ja, aber es gab, glaube ich, irgendwie war das ja so ein bisschen immer gebunden an diesen Aufstieg und so weiter. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die einen Doppelhaushalt gemacht haben für 25 und 26. Und jetzt wirklich die Gefahr besteht, ich weiß nicht, ob die jetzt schon irgendwie überwiesen haben, aber irgendwie, dass irgendwie 1 Million dieses Jahr kommen sollte und 1 Million irgendwie nächstes Jahr. Keiner weiß so richtig, was passiert eigentlich, wenn die Million dieses Jahr, ich meine, wir haben jetzt einen 8. Dezember, ja, also weiß keiner so richtig, was da passiert. Also ich stecke da jetzt nicht so wirklich drin, ich habe bloß irgendwie mitbekommen, dass es da an vielen Stellen Bauchschmerzen gibt, dass die Angst haben, dass das Geld gar nicht fließt, ja. Also, was natürlich Mist wäre, weil jetzt sind wir wieder Tabellenführer, wir diskutieren über dieselbe Sache und wir stehen wieder im Mai da und im Mai kommt eine DFL und sagt, die sind im Aufstiegsrennen und dann gucken wir uns mal den Stadion an und dann sagen die, super, ist ja genauso geil wie letztes Jahr und da bröckelt es übrigens jetzt auch noch, weil wieder ein Jahr irgendwas, wieder nichts gemacht wurde.
Also nach unseren Informationen ist Energie aufgefordert worden schon, die sollen die Lizenz einreichen. Ja, also für den Fall das, sie gehören zum Kreis derjenigen, die das machen sollen. Ne? Hm. Du musst natürlich nicht, aber dann bist du ganz aus dem Rennen, das ist klar.
Ja.
Ne? Aber wenn die Lizenz einreichen, dann wird die DFL ja nicht plötzlich sagen, das, was wir letztes Jahr gesagt haben, auch das haben wir vergessen. Das ist genauso, wie du sagst. Die werden das wieder aufs Tableau bringen und dann ist wieder die Frage, wer soll das bezahlen? Und dann gibt es halt diese Zusage und das ist eben, auch das ist so eine Sache, die wir gehört haben, es soll einfach ein Bürokratieproblem sein. Zwischen zwei Ministerien soll das jetzt so hin und her gehen, der Pingpongball. Das kann man natürlich unendlich spielen, aber so auch der OB, Tobias Schick, Der hat bei uns im Interview gesagt, das wäre eine super Gelegenheit, mal zu zeigen, dass Land Brandenburg will wirklich Bürokratie abbauen. Das wäre das beste Beispiel, wo das mal gut funktionieren könnte. Ja, bin mal gespannt.
Ja.
Sie das schaffen.
Ich meine, man kann so eine Transparentaktion und Demonstration auch mal aus den Stein der Freundschaft mal nach Potsdam verlegen. Ja, also um den Leuten mal direkt zu sagen, ob sie mal machen möchten. Ja, also gibt auch Möglichkeiten. Wie gesagt, also man muss vielleicht einfach mal Gesicht zeigen, Stimme erheben und da mal irgendwie mal ein bisschen mutiger werden und ein bisschen lauter, dass die nicht sagen, ja, da haben sie am Wochenende wieder irgendwas gezeigt oder so. Also ich möchte jetzt, keine Ahnung, also ich würde da auch in Zug steigen und mich nach Potsdam bewegen und sagen, ich stelle mich mal vor den Landtag, wenn die früh reinkommen und sage, ich bin Cottbusser und unser Stadion vergammelt und ihr kriegt es nicht hin.
Populärste, größte Sportverein im Land Brandenburg. Aushängeschild.
Ja, es gibt nichts Vergleichbares im Land Brandenburg mit den Zuschauerzahlen. Es gibt jetzt auch kein anderes irgendwie Sportbauprojekt, ja, was irgendwie Profifußball oder Multifunktionsarena oder irgendwas ist, wo man sagt, ja, da ist das Geld weg oder irgendwas, ja, und dann werden irgendwelche, das habe ich auch irgendwie mitgekriegt, da werden auch wieder irgendwelche anderen Töpfe angefasst, also wo da wieder Amateurvereine dann wahrscheinlich irgendwie weniger Geld bekommen, habe ich auch jetzt irgendwie gehört, weil das irgendwie jetzt irgendwie eingeplant war, das Geld und irgendwie der goldene Plan oder so, gibt es da irgendwie sowas in der Art, irgendwie so ein Fördertopf. Ja, und dann ist es wieder so, dass irgendwie Kreisliga-Fußballverein vom Dorf, die einen Brunnen bauen wollten oder wollen, dass die wohl wieder kein Geld haben, weil irgendwie das Geld ja da irgendwie geblockt ist dafür. Und das finde ich total ein Mist, weil das irgendwie so ein Ausspielen ist, ja. Weil dann heißt es wieder, ja, diese Energie, diese Profis und so weiter. Und zum Schluss ist es alles Politik und Bürokratie, ja. Und es ist nicht irgendwie, aber es ist eigentlich nicht dieses Groß gegen Klein, aber das fördert die Politik, dass die dann sagen, ja, dann ist irgendwie dieser Kreisligist vom Dorf, der Sportverein, ist jetzt in einem Battle mit diesem Profiverein aus der Großstadt Cottbus. Und das finde ich richtig scheiße, sowas.
Zwei Themen will ich noch ansprechen.
Mit euch.
Wie fandet ihr die Refcam?
Geil. Nee, ich hab jetzt beim Joch aufgeschrieben auf dem Zettel hier, das steht bei mir ganz oben an Punkt 1, diese Refcam. Ich war erstmal überrascht in der Zusammenfassung, das überhaupt zu sehen. Nanu, was ist das denn? Und dann schaust du dir das Ding eigentlich mal an. Und ich war eigentlich total begeistert. Hätte ich nie so gedacht. Aber wenn du das mal wirklich, nehmen wir mal die Szene, erste Halbzeit, dieser Elfmeter Duisburg. So, ich glaube mal, da sind wir uns alle einig, wenn der pfeift, kann keiner meckern. Aber dann hast du erst diese Einstellung aus der Refcam erstmal. Ich habe mir die ein paar Mal hintereinander angeguckt, auch mit Standbild und alles. Er hat ja gefühlt 5 Leute genau in der Sichtachse zu diesen beiden Spielern, der gefoult wird. Er hat überhaupt gar keine Chance, dieses Foul zu sehen. Nicht ansatzweise, gar nicht. Und ich fand es auch gut von ihm, die Begründung danach in dem Interview. Er hat ja auch gesagt, ich kann ja nichts pfeifen, was ich nicht sehe. Also ich fand das auch andere Szenen, fand ich total genial, das mal zu verfolgen, wie er das eigentlich sieht. Du aus dem Block brüllst natürlich, Mann, musst du doch sehen, du Pfeife, abseits oder keine Ahnung was. Nee, es war sehr, sehr interessant. Ich fand das richtig gut, muss ich echt sagen.
Also, jetzt habe ich den Faden verloren.
Elfmeter.
Genau, das mit dem Elfmeter, dieses, was ich nicht sehe, kann ich nicht pfeifen, das sagt er schon im Spiel zu dem einen Verteidiger da, oder Duisburger.
Ne? Ja.
Ich kann nicht zocken, genau, das ist ja der Punkt. Genau, dann fand ich irgendwie relativ cool auf der Pinnwand, hat irgendeiner geschrieben, es gab ja so einen 2-Minuten-Zusammenschnitt, da hat er gesagt, schon beim Angucken des 2-Minuten-Schnitts ist dem so fast schwindlig geworden.
Ja.
Ah, und sagt einfach, es ist Wahnsinn, also wie ein Schiedsrichter 90 Minuten lang völlig unter Strom dort rüber einen Platz hetzt, kommuniziert, überall gucken muss, ja. Genau, und dann kommt halt wirklich diese Situation mit dem, ist Elfmeter, ja, also brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Und da gab es wieder, also wir können auch eine wöchentliche Baba Grafati-Rubrik machen, weil Baba Grafati sagt, naja, wenn er das nicht sieht, dann muss er sich woanders hinstellen. Ja? Und da sage ich so, wenn Baba Grafati mal richtig gucken würde, würde er feststellen, dass er jetzt nicht irgendwie ihm 4, 5 Spieler im Weg stehen, sondern genau in dem Moment, wo der den Ball annimmt und den Tritt kriegt vom Hannemann, 4, 5 Spieler durchs Bild laufen. Also, das siehst du in der Refcam. Also, wie genau genau in dem Moment laufen Spieler durchs Bild und er hat keine Chance, das zu sehen.
Er steht eigentlich auf die freien Blick auf die beiden.
Ja,
hat freien Blick,
ja,
und genau Babak, in dieser Sekunde siehst du die vier Leute quer.
Ja, deswegen verstehe das nicht, wie Babak Rafati an sein soll. Sich woanders, hätte er woanders gestanden, wären genauso Leute durchs Bild gelaufen oder das wäre eine Glückssache gewesen, ja. Und wie gesagt, der Schiedsrichter ist ja kein Hellseher und weiß ja nicht vorher sozusagen, stell mich mal 2 Meter rüber. Fand ich jetzt schon ganz schön arschig, so vor allem so unter Kollegen.
Gegenüber den Kollegen erstmal, ja.
Ja, ja. Ja, ja. Ansonsten,
was, wo ich gestaunt habe bei dem Video, auch dieses Tempo, dass das so, da ist ja nichts geschnitten, das ist ja Original-Tempo, wo du wirklich sagst, boah, was soll ich denn hier noch sehen? Ey, da muss man natürlich mal einen Hut ziehen vor den Jungs, was die da pfeifen unten. Und ich, klar, man kann den verstehen, wie du ja auch sagst, Thomas, da stehen 4 Leute davor, das hätte von uns auch keiner gesehen. Klar, die Fernsehkamera hat eine andere Position, da sagt jeder Duisburger jetzt zu Hause, muss er doch sehen. Ja, nee, er kann es gar nicht sehen. Deswegen,
ja, also das ist natürlich wieder beim Videobeweis, ne? Also sagst du irgendwie, ja, okay, jetzt, da hätten wahrscheinlich die 2 Magenta TV plus RBB-Kameras ausgereicht und ein iPad auf der, irgendwie am Spielfeldrand, dass der drauf guckt und sagt, okay, ja, da gibt's einen Tritt, ne? Also, so ja, hatten wir halt Glück, ne?
Ja. Ich fand's aber allgemein unheimlich interessant, muss sagen, also es war auch, ne, also, derjenige, der auf die Idee gekommen ist, auch das ist wahnsinniger Mut, ne? Da machst du dich ja auch nackig als Schiedsrichter.
Ja, ja.
Die hören deine Dialoge mit den Spielern, ne? Die sehen das, was du, aber ich finde das, die Perspektive mal zu sehen. Wir gucken immer von den Rängen von oben, wir sehen das praktisch dreidimensional und er sieht das zweidimensional. Er ist auf der Höhe der Spieler. Er kann nicht von oben drauf gucken, sondern er bewegt sich auch noch in der Geschwindigkeit der Spieler, jedenfalls so halbwegs. Ne, also ehrlich ist er immer ein Stück zu langsam. Ne, also weil es ist ja klar, das sind ja Profis da auf dem Platz, die laufen nun mal ein bisschen schneller als wir alle. Und er muss eigentlich immer hinterherlaufen und immer gucken. Und das, also das muss ich wirklich sagen, das so transparent zu machen, sehr gute Idee. Und auch, dass der DFB da nicht sagt, ja, wir sichten erstmal das Material und dann gucken wir mal, was wir freigeben, sondern dass Magenta das auch sofort hat und schneiden kann und auch zeigen kann. Respekt.
Ja, also es gibt ja auch eine Doku vom ZDF, glaube ich,
ja,
zu den Schiris, also wo die ja wirklich, sag ich mal, Bundesliga und so weiter. Da gibt es ja ganz viele von diesen Einblicken und das ist wahnsinnig interessant damals schon gewesen. Also wie die auch kommunizieren mit den Spielern, ja. Also gerade wenn die dann irgendwie so ein bisschen jammerig sind und so weiter, wo sie dann sagen, ja, hör jetzt auf hier mit dem Scheiß, ja. So, komm jetzt hoch und spiel jetzt weiter, da war nichts oder so. Das ist schon
relativ cool. In dem Video ist auch eine Szene, wo ein Duisburger auf ihn zugestürmt kommt und der Schiedsrichter bleibt total ruhig und sagt, bleib doch erstmal ruhig. Komm, wir reden mal miteinander. Also wirklich auch, ja, diese Kommunikation, dieses, klar, die Spieler stehen unter Adrenalin, logisch. Und wie er ihn dort wirklich in einer Ruhe dort gesagt hat, komm, erstmal runter, ich erkläre dir das, wir reden drüber, fertig. Total super sowas.
Ja. Fand auch allgemein, ja, also wenn man das mal vergleicht, wir hatten ja den direkten Vergleich die Woche vorher gegen Viktoria Köln, der Schiedsrichter in dem Spiel, ne, und dann jetzt Tom Bauer in dem Spiel gegen Duisburg, da muss man schon sagen, oh, da war schon ein Klassenunterschied und der pfeift ja auch meistens in der zweiten Liga, den wir jetzt hatten. Und er hat es wirklich gut gemacht. Die Szene von Pele Wallace habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, wo er nach dem Spiel hingeht und sagt, wir geben uns wieder die Hand und so. Und auch wo er respektvoll sagt, gute Kommunikation, sehr gute Spielleitung, alle drei. Unabhängig davon, ob der hätte den Elfmeter pfeifen müssen oder nicht, ne, er hat es halt nicht gesehen, es war ja klar. Ich finde aber trotzdem, Pele Wollitz hat recht. Das war wirklich sehr souverän. Er hat eine Linie gehabt, die war sehr, ja, also hat das sehr weit ausgelegt. Ne, also hat nicht jetzt, und das fand ich auch gut, Spitzenspiel, hat einen guten Schiedsrichter gehabt. Er hat nicht eingegriffen mit wilden gelben Karten, wo dann einer vorsichtiger sein muss oder vielleicht sogar gelb-rot oder rot und wo dann eine Mannschaft im Grunde genommen aus dem Spiel genommen ist. Also mir hat es sehr gut gefallen.
Selbst die Spieler haben das so wahrgenommen. Aber auch bei dieser Refcam, dieses Video ganz zum Schluss fast, die stehen immer im Mittelpunkt und die Spieler kommen hin und klatschen nochmal ab beim Schiedsrichter. Ich glaube, Michelbrink kam dort an und ich weiß nicht, Kampe glaube ich noch. Und man hört dann eigentlich so ein bisschen übers Mikrofon, gute Linie, sagen die Spieler selber zum Schiedsrichter.
Das war Anton Wittmann, das war der Torwarttrainer.
Und vorher ist Michelbrink, glaube ich, auch noch hin. Gute Linie.
Ja. Hm? Ja. Aber ich fand es gut. Also muss ich wirklich sagen, also hat mich auch begeistert, diese Refcam-Bilder und aber auch der Schiedsrichter, unabhängig jetzt von der Refcam und von dieser, ja, spektakulären Aufnahmen, die man da so sieht, aber hat er wirklich gut gemacht.
Ja, man kann ja heute mal nach Rostock fragen, wie die Refcam jetzt gesehen hätten bei dem Spiel gegen Aachen. Also das war ja nun mehr als Fehlentscheidung, mehrere Fehlentscheidungen.
Ich bringe jetzt nochmal einen Spitzengag her, weil ihr ja gerade gesagt habt, dass Babak Rafati gesagt hat, da muss er halt anders stehen. Bei dem Ding in Rostock, wo der ja irgendwie den Ball auf den Rücken kriegt und der irgendwie einen Platz, rote Karte zieht.
Rote Karte, ja.
Da sagt der Schiedsrichter ja auch, er hat es nicht gesehen. Und da sagt dann Babak Rafati, ja, wenn er es nicht gesehen hat, dann darf er sowas nicht pfeifen. Also denke ich so, ja, was denn nun? Ja, entscheide dich.
Dreht er die Szene rum, genau, ja.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, und eine Sache, die will ich auch noch ganz kurz mit euch besprechen, wo wir, ich glaube, da können wir auch, weil du gerade sagst, du willst einen Gag bringen, ich glaube, auch das ist am Ende ein Gag. Vor wenigen Stunden habe ich es in der Zeitung gelesen, Rot-Weiß Essen will in der Winterpause Tolcaci-Jerci. Also da kann man doch jetzt eigentlich nach der Erfahrung, die man die Aachen gemacht hat und nach dem, wie der Mann hier in Cottbus funktioniert und auch, also ich glaube, da kann man nur drüber lachen. Also ich finde das jedenfalls witzig. Ich meine, die Essener, die können sich ja wünschen, was sie wollen, aber ich glaube.
Ja, das ist ja, genau. Das Leben ist kein Ponyhof und kein Wunschkonzert. Ja, wünschen können sich das die Essener gerne, aber ich meine, es ist absolut unrealistisch. Also und ich habe irgendwie immer das Gefühl, also ich habe es ja auch nur gelesen und dann gucke ich sozusagen, aus welchem Verlag kommt das. Und dann denke ich, das ist derselbe Verlag, der im Sommer mit der Aachen-Nummer mit Cigerci dort irgendwie immer wieder angefangen hat und dann irgendwie immer wieder gesagt, da diesen Sportdirektor da irgendwie ins Gespräch gebracht hat.
War auch
und
so nur der Kaderplaner. War auch nur der Kaderplaner.
Oder also nur der Kaderplaner.
Sorry.
Ja, ja. Aber auch da weiß man nicht sozusagen, inwieweit ist es der Kaderplaner und wie weit ist es dieser Verlag, ja, der irgendwie im Westen sehr viele Vereine auch wahrscheinlich hofiert und betreut. Und wahrscheinlich ist es auch immer mal wichtig, wenn wir mal wieder Tabellenführer sind und dann auch noch einen MSV Duisburg geschlagen haben, ja, der ja auch irgendwie im Westdeutschen und im Revier zu Hause ist, ja, da immer mal wieder so ein bisschen Stress reinzustreuen und ein bisschen Verunsicherung und so eine Themen aufzumachen. Weil, also wirklich, ich habe ja auch noch eine ganz heiße Info, weil Tolcaci Gerci ist jetzt seit gut einer Woche Cottbusser. Also der ist nicht mehr Berliner in seiner Hut, ja, sondern er ist mit Familie, also mit seiner Frau und seinem Kind, sind die nach Cottbus in eine Wohnung gezogen. Ja. Ach, also der pendelt jetzt nicht mehr nach Berlin. Schön. Und ich meine, der zieht doch nicht nach Cottbus, weil er zu Rot-Weiß Essen will. Ja. Also 3 Einwohner mehr in der schönsten Stadt der Welt.
TG, jetzt haben wir aber das Nähkästchen ganz, ganz weit aufgemacht gerade.
Ja.
Schön. Ja, also wenn er Insider-Informationen hat, dann immer raus damit.
Genau.
Nein, aber ich meine, man muss ja auch mal die Perspektive des Spielers sehen. Welchen Sinn würde es denn für Tolcaci-Jerci machen, zur Winterpause nach Essen zu wechseln? Also da würde jeder sagen, Tolcaci, was rauchst du? Also das ist ja überhaupt nichts, das ist ja keine Perspektive, wenn jetzt ein Zweitligaverein kommen würde oder irgendwas, ne, wo man das, da könnte man ja noch sagen, ja, vielleicht ist da was dran, aber zu einem Ligakonkurrenten in der Winterpause, was soll das sein? Ich denke auch, das ist genauso wie TG sagt, da ist irgendjemand, der hat so feuchte Träume da und will so ein bisschen, ich glaube, wird diesmal anders als bei Alemannia Aachen von den Essenern nicht mal einen Anruf bei Pele Wollitz geben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, auch den Aachener Anruf hätte es ja nicht gegeben, wenn nicht irgendwie, glaube ich, unser Präsident dann irgendwie auch dreimal über die Presse gefordert hätte, dass die auch nicht nur quatschen sollen, sondern sollen sie da einfach mal konkret werden. Ja, und dann gab es ja wohl irgendwie ein lächerliches Angebot. Also ich weiß nicht, ich glaube auch, da kommt eine Ablösesumme, die zahlt dann auch kein Drittligist, ja. Also das, und das können die wahrscheinlich dann, so gut Tolli ist, wahrscheinlich ihren eigenen Fans nicht mal vermitteln. Also dass man in der dritten Liga irgendwie, keine Ahnung, da legt doch keiner irgendwie 1,5 Millionen Euro für einen Spieler auf den Tisch. Und ich glaube mal, das ist eine Mindestsumme, über die wir wahrscheinlich reden, ja. Also weil alles andere ist ja Quatsch. Also wir machen uns doch selber nicht kaputt, ja. Also und selbst wenn du dann 1,5 Millionen Euro in der Hand hast, was machst du denn damit? Also einen zweiten Cigerci holen?
Der Bruder.
Ja, genau. Aber den kriegst du auch ohne 1,5 Millionen Euro wahrscheinlich.
Ja. Das stimmt. Ja, aber ich glaube, dass...
Ich gehe da mit TG absolut mit. Für mich ist das alles im Hintergrund. Da wird Staub aufgewirbelt, um hier ein bisschen Unruhe reinzubekommen in den Verein bei uns, in diese Homogenität, die wir gerade haben. Ich da lache ich nur drüber, wie du Ronny am Anfang sagtest, das ist fast eine Posse. Also ich kann auch nur drüber müde lächeln. Tolly fühlt sich sauwohl bei uns hier im Kader in Cottbus. Wie gesagt, wir haben es ja nur ausgeplaudert. Er ist jetzt nach Cottbus gezogen. Er fühlt sich hier sauwohl. Er ist frisch Papa geworden. Der wird nicht hier im Januar nach Essen rennen. Was soll das? Also, ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Also gar nicht. Ich lächle da drüber müde und das war's dann. Posse, ja.
Ja, also Popcorn rausholen und die nächsten Schritte beobachten und genießen.
Gut, ich glaube, das ist normal. Das wird wahrscheinlich jetzt auch immer wieder mal so ein Gerücht aufkommen oder so. Ich meine, es ist am Ende ja auch eine Auszeichnung dafür, spricht es ja auch, dass ein guter Job gemacht wird, dass die Spieler gut performen. Schlechten Spieler will keiner haben. Also wenn da einer kommt und Gerüchte gibt, dann gehört das auch zum Geschäft. Wichtig ist ja nur, dass man ruhig bleibt und bei sich bleibt. Und ich habe das Gefühl, das sind bei Energie gerade alle. Und Pele Wollitz sowieso, jetzt in den Interviews, wo ich ihn erlebe, der ist nicht entspannt, das wäre jetzt falsch, ne? Weil der ist ja immer unter Strom. Aber der ist da ganz geerdet. So sagt man es ja gerne heutzutage.
Ja, also es wird sicherlich, nächste PK ist wahrscheinlich auch Donnerstag. Ich meine, da wird sicherlich die Frage kommen, dann wird sich wahrscheinlich auch Pele in seiner Pele-eigenen Art zu dem Thema äußern. Da freue ich mich schon.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Was passiert hier?
Was passiert hier gerade?
Ja, Männer, haben wir noch was zu besprechen? Gibt's noch was? Habt ihr noch was auf der Seele? Wollen wir noch was loswerden?
Die Hinweis auf Choreo-Spenden hatten wir gehabt. Finde ich wichtig.
Das war cool.
Genau, ansonsten ist halt die Frage nach dem Sandor Dreieck, nach unserem Podcast-Namen.
Kann man das machen? Ist das nachvollziehbar? Oder was ist Sandor Dreieck? Was ist ein Parkplatz? Was wollt ihr? Was?
Ja, oder, wisst ihr überhaupt, dass es ein Parkplatz ist?
Ja. Ja, das wissen wir. Das ist uns wohl geläufig.
Ja.
Es kann ja sein, dass da jemand sagt, das ist eine coole Runde hier, finde ich gut, würde ich gerne öfter hören, aber ich habe noch einen besseren Titel für euch. Und wenn das so ist, dann schlagt er uns den noch vor. Ganz egal, wo er uns jetzt hört hier, also über YouTube, wo packen wir es noch hin, Spotify, ach egal. Wo ihr es jetzt gerade hört, dann kommentiert es doch einfach und vielleicht wird es ja eine kleine Einrichtung, eine Institution, sagt man ja heutzutage, und vielleicht machen wir das ja noch ganz viel öfter. Und dann haben wir vielleicht einen schönen Namen. Oder aber ihr sagt, Sandor Dreieck gesagt, guck mal, das sind drei Leute. Hat das was damit zu tun?
Genau. Oder waren die früher in Geometrie einfach total super in der Schule, ja? Und deswegen.
Also wäre cool. Ja. Wäre cool, aber überhaupt mal Feedback, das wäre auch mal schön, ne? Also kommentiert.
Feedback auch für uns. Wie es ankommt, ob man das weiterführen sollte oder nicht. Anderer Name oder doch der Name, lasst mal ein Feedback da, das würde uns auch mal interessieren und wäre echt
schön. Oder Themen, ja. Also
Themen, ja.
Sollen wir was Bestimmtes besprechen? Ja, also die Vergangenheit, die Zukunft. Also wir haben ja viel Vergangenheit alle, ne? Beispielsweise. Ja, könnte ja auch ein Thema sein.
Ja, wir sind offen für alles. Ihr seid damit beteiligt dran. Ihr könnt die Sendung auch mit Themen füllen. Wir klamüsern uns selber schon was raus am Spieltag, was uns auffällt, wie zum Beispiel die Refcam jetzt. Das war natürlich ein Thema. Aber wenn ihr irgendwelche Themen gern habt, haut die mit rein. Darüber können wir quatschen, diskutieren, verschiedener Meinung sein. Und dann freuen wir uns auf die nächste Runde.
In dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.